Wunderbar, also nochmal hinein. Ich habe, also Jesus bietet an, und das ist das Herrliche, dass wir von ihm kaufen können umsonst. Das bedeutet, das, was er uns anbietet, die Reinheit und die Gerechtigkeit kriegen wir geschenkt von ihm. Also dieses Kaufen ist genial, es ist umsonst. Aber ich will an dieser Stelle euch trotzdem noch kurz daran erinnern, was es euch kostet. Es kostet euer altes Leben. Es ist es ist umsonst, aber nicht kostenlos. Warum? Jesus sagt, wer sich selbst nicht verleugnet, ist nicht würdig, mir nachzufolgen. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, nicht. Und was bedeutet das? Wenn sich selbst verleugnen, ist nicht in erster Linie, oh nein, kein Geld haben, keine Ohrringe haben, keine Hochfrisur haben. Das ist nicht der Kontext. Sich selbst verleugnen. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern vom Markus Evangelium, haben wir durchgearbeitet. In erster Linie ist sich selbst, seine Kraft zu verleugnen. Seine Kraft der Fähigkeit, sich selbst zu erlösen. Die eigene Gerechtigkeit. Was bedeutet das Kreuz auf sich nehmen? Ich sage, ich gehöre ans Kreuz. Eigentlich muss ich da hängen. Ich bin schuldig, ich bin Sünder, ich bin schwach, ich bin pleite. Sich selbst verleugnen heißt, seine Kraft, seine Ansprüche, sein Hochmut, sein Egoismus, ich verleugne das, ich bin es nicht wert. Versteht ihr? Das heißt, wenn du von Jesus umsonst kaufen willst, musst du an den Punkt kommen, wo du all dein Geld, also dein Hab und Gut, was du dagegen setzen willst, akzeptierst, dass es nicht reicht. Du musst deine Pleite eingestehen. Versteht ihr, was ich meine? Das kostet uns echt, es kostet alles. Und wenn jemand, und selbst wenn jemand sagt, nein, aber dieses Leben ist mir mehr wert als das zukünftige, dann kannst du nicht kaufen. Wenn du sagst, ja gut, ich will schon in die Ewigkeit, aber das eigentliche Leben ist doch das hier. Die Gesundheit ist mir wichtiger als das ewige Leben. Die Anerkennung ist mir wichtiger als das ewige Leben. Die Freunde, Sexualität, Essen ist mir wichtiger als das ewige Leben. Versteht ihr? Das ist nicht, dass diese Dinge alle falsch wären und wir sie nicht haben könnten. Der Punkt ist, wenn das mehr wert für dich ist, dann bist du nicht pleite. Und darum geht es, dass sich selbst zu verleugnen, also deswegen sage ich, wenn Jesus sagt, du kriegst von mir umsonst, kommt ihr alle, die ihr Durstigen seid, kommt ihr die Beladenen, kommt ihr Mühseligen, kommt die ihr Pleite seid, ihr könnt umsonst kaufen. Also man kommt rein, da gibt es so einen Scan und da wird nicht die Temperatur gescannt, sondern dein geistliches Konto oder deine geistliche, ja. Und wenn da heißt, hey, der hält sich für sehr reich, kommst nicht rein, da kommst du nicht rein. Wenn da aber steht Pleite, herzlich willkommen. Darfst rein. Das ist der Eingang in das Reich der Himmel. Das Eingestehen, hey, ich bin pleite. Nochmal, für mich ist das einer der schönsten Gedanken. Neben dem, dass der Herr schon vor der Welt wusste, Gründung der Welt, dass ich sein werde. Aber das ist einer der schönsten Gedanken, dass ich einen geistlichen Katalog aufschlagen kann und ihr sagt, such dir es aus. Und dann verbringe ich den ganzen Tag. Oh, cool. Hey, ja, ich darf das. Ja, darfst du auch haben. Oh, und dann... Da darf ich mir all die geistlichen Güter aussuchen. Und da steht kein Preisschild dran. Boah, ist das herrlich. Das ist absolut herrlich. So, damit wir das verstehen, damit wir das erkennen, nimmt er uns in Zucht. Das bedeutet, er beginnt an uns zu arbeiten. Das ist Zucht. Jetzt ist so, leider so, dass wir von uns aus nicht dazu bereit sind, freiwillig das zu erkennen. Und wie manche Menschen, bei manchen mehr, bei einem weniger, grundsätzlich wir alle sind, muss man halt uns zu unserem Glück einfach zwingen. Okay? Jetzt komm, gehen wir mal laufen. Nee, kein Bock, dann gelaufen danach. Oh, das hat so gut getan. Hey, danke, dass du mich motiviert hast, Sport zu machen. Ja, wir sind nicht vorher gleich. Ja, komm, gehen wir dahin. Nee, keine Lust. Danach ging, oh, das war so gut, da gab es so einen leckeren Kuchen. Man muss sich oft dazu überwinden, weil wir da einfach da sonst nicht hinkommen. Und zu dem ewigen Glück muss Gott uns überführen, muss uns auch in Zucht nehmen. Und die Perspektive, die wir hier einfach brauchen, verachten wir nicht das, was Gott an uns tut. Bitte sehen wir das nicht als negativ, als lieblos oder als Gott uns straft oder uns verwirft. Wenn wir begreifen, dass wir alles umsonst bekommen haben, wir es nicht verdienen, dann ist alles, was wir haben, nach Römer 8, alles denen, die Gott lieben, wird alle Dinge zum Guten mitwirken. Und damit sagt nochmal Paulus im Römerbrief nicht, uns wird nur Gutes passieren. Versteht ihr? Er sagt, was passiert, wird Gutes hervorbringen. Es ist zwar schlecht, manchmal, manchmal oft, aber es wird etwas Gutes hervorbringen. Das ist der Gedanke. Und damit das passiert, ist Zucht. Welche Stellen, lass uns zweimal nehmen, die gut sind, die müssen auch reichen, damit wir heute vorwärts kommen. Welche zwei Stellen zu diesem Thema, dass Gott uns züchtigt und das ist notwendig, würdet ihr spontan mir nennen können? Wunderbar. Hebräer 12. Römer 8, 28, super, auch. Haben wir schon zwei? Ich zeige euch eine Stelle, die kennt ihr gut. Hört ihr einmal im Monat wahrscheinlich. Zeige ich euch ja auch gleich. Aber lasst uns kurz Hebräer 12 aufschlagen. Nur, ohne es zu tief auszulegen, einfach kurz lesen und allein das muss schon reichen. Vielleicht ein, zwei Worte kurz kommentieren, aber grundsätzlich denke ich, ist das für uns klar. Lass uns 12 lesen, okay? Deshalb lasst nun auch uns, da wir eben so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die um uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns laufenden Wettlauf. Also um den Wettlauf in dieser Welt geht's und im Umgang und die Perspektive, wie wir mit Versuchungen, mit Sünden, mit umgehen, ja? Wie gehen wir? Wie müssen wir diesen Wettlauf laufen? Er sagt uns, Vers 2, wie gehen wir diesen Versuchen und Sünden an? Indem wir hinschauen auf Gott. Wo schauen wir nicht hin? Auf uns selbst und wo auch nicht. Somit aufs Gesetz. Denn durch Mose ist das Gesetz gegeben, Gnade und Wahrheit durch Christus geworden. Indem ihr auf Jesus schaut. Warum ist es so wichtig? Das Gesetz wird dich verurteilen in der Sünde. Weil du kämpfst gerade gegen Sünde, richtig? Und dann liest du, du sollst nicht stehlen und du hast gestohlen. Und wer dann ist verdammt. Aber wir schauen auf Jesus, den Anfänger. Und jetzt warum? Also, indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ist es eine bessere Perspektive, gell? Dieser Kampf braucht diese Perspektive. Dann, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Was gucken wir auf Jesus, wenn wir ihn anschauen? Welche Perspektive bekommen wir? Ist bei Gott, aber wie kam er dahin? Durchs Kreuz, durch Leiden. Wer hat ihn leiden lassen? Wer hat ihn geschlagen? Gott. Warum hat er das getan? Aus was für eine Motivation? Ja, bestrafen. Versteht ihr? Liebe. Das ist die Perspektive. Schaut euch Jesus an. In seinem Leiden für uns, der Anfänger von unseres Glaubens. Wie hat Gott das gewirkt? Durch Jesus Christus, durch Leiden hindurch. Und wir hielten ihn für geschlagen, von Gott gestraft. Unsere Perspektive ist, hey, das ist der ärmste Mensch der ganzen Welt. Göttliche Perspektive ist, das ist der größte Liebesbeweis, den es gibt. Deswegen, die Frage ist, wie gucken wir auf etwas? Was ist unsere Perspektive? Darauf spricht der Hebräerbriefschreiber an und dann sagt Folgendes. Übrigens, merkt euch, der auf dem Thron Gottes sitzt. Gleich Kapitel 4 geht's los, Offenbarung. Dann Vers 3. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ja? Betrachtet doch den, der so viel Widerspruch in seinem Leben erlebt hat. Erleben wir auch Widerspruch? Manches wirkt wirklich sehr paradox und wir kommen mit diesen Dingen überhaupt nicht klar. Selbst in dem Handeln Gottes uns gegenüber, gell? Wir hören Gnade und dann fragen wir uns, ja, wo ist diese Gnade jetzt? Oft erscheint uns vieles in unserem Kampf gegen die Sünde widersprüchlich. Aber wir sollen es erdulden und nicht ermatten. Vers 4. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Okay? Also niemand musste deswegen noch von euch sterben. Das sagt auch interessanterweise was über den Hintergrund von Hebräerbrief, Empfängern. Also das heißt, da war noch nicht die vollste Verfolgung da, okay? Als die das erleben hier. Also das ist noch ein anderer Zustand. Also, aber egal, das ist, wie gesagt, nicht zu tief. Dann sagt er Folgendes. Und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als den Söhnen spricht. Darf ich nochmal euch da gedanklich abholen? Er spricht, sagt, euer Kampf gegen die Sünde war noch nicht mal so, dass ihr um des Glaubens willen und um der Gnade dafür sogar getötet wurdet oder dass Menschen sterben. Ja? Jetzt nicht bis aufs Blut, auf Leben. Das heißt, versteht mich bitte falsch, so schlimm kann es bei euch noch nicht gewesen sein. Auch wenn ihr denkt, oh, das, was Gott mir auferlegt, das ist so schlimm. Oh, das ist, also ich bin der elendste aller Christen, was ich alles ertragen muss. Und warum ich immer, ich, die anderen nicht. Und der Hebräerbrief schon mal sagt, bist du schon mal dafür getötet worden? Kamst du ins Gefängnis? Hat man dich dafür geschlagen? Ich denke immer, das einzige Mal, als ich geblutet habe beim Verkündigen des Evangeliums, war, als ich beim Predigen aus Versehen mir eine Wunde aufgekratzt habe. Stand ich da und dann habe ich geblutet. Und dann dachte ich, blöd, das war mein Bluten für das Evangelium. Man hat mich beschimpft und verleugnet, aber geschlagen hat noch keiner. Ja, mir in die Nase gebrochen hat auch noch keiner. Ins Gefängnis kam er auch nicht. Was sich aber ruckzuck ändern kann. Gestern Olaf Latzel vom Untersuchungsgericht, als ich das gesehen habe in der Nachricht, dachte ich, auf der gleichen Seite, wo seine Predigten stehen, stehen meine Predigten. Ruckzuck bin ich auch dran. Ja, es geht schnell. Es geht schnell. Ha? Hey Bruder, das ist Trost. Und bring einen Mantel und die Rollen noch mit. Danke, dass du mich besuchen willst. Das freut mich echt. Ich glaube, das ist eine Perspektive. Ich nehme dich bei Wort. Okay, ich verstehe, warum Hebräerbrief. Er holt einfach in die Realität und sagt, okay, mach mal langsam. Also es gibt Menschen, die haben für das Evangelium weit mehr gelitten als ihr. Aber jetzt sagt er, aber schaut euch, was passiert. Und dann sagt, und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Das ist zu Söhnen, nicht zu Bastarden, nicht zu Fremden, als zu Söhnen. Das ist zu Kindern. Die Ermahnung zu Kindern. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung. Oder Zurechtweisung kann man übersetzen. Vielleicht hilft das euch besser zu verstehen. Und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Das heißt, ihr versteht das Bild des Ermatten? Mutlos werden, kraftlos werden, keine Motivation mehr haben. Sagen, ich habe die Schnauze voll, will nimmer. Beleidigt zu sein, ja. So, ermatte nicht, ja. Denn wen der Herr liebt, das ist die Aussage. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er annimmt oder aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Das ist ja das, versteht ihr, das ist das Paradoxe. Du sagst, du liebst mich und dann gibst du mir einen Klaps. Ich spüre nicht deine Liebe, ich spüre nur Schmerz. Das ist, was wir wahrnehmen, ist nicht immer unbedingt das, was Realität entspricht. Was braucht man? Salben, damit die Augen öffnen, dass man sieht, ah, Gott sagt, verstehst du, Willi, warum ich das machen muss? Nee, verstehe ich nicht. Wieso soll das schlecht sein? Komm, ich zeig's dir. Dann zeigt es. Verstehst du, warum ich so gerne da? Oh, ach, jetzt. Dann passiert was. Das ist der Weg der Erkenntnis. Und je mehr wir verstehen, warum Gott Dinge mit uns tut, liebe Geschwister, ohne mich zu überheben, und daher kennt mein Herz, wenn mir etwas passiert, spielt keine Rolle. Ich habe einen Nierenstein jetzt vor kurzem gehabt. Dachte alles Mögliche, was ich da habe. Ich bin nachts gefahren und habe schon gedacht, wahrscheinlich habe ich einen Tumor oder so. Und dann sage ich, Herr, was das auch ist, ich nehme es aus deiner Hand. Aber das Erste, was bei meinen Gedanken ist, nicht, okay, Wille, du hast zu wenig Wasser wahrscheinlich getrunken. Oder du hast halt dich radioaktiv etwas ausgesetzt. Oder kein. Das sind nicht meine ersten Gedanken, wo die Ersten sagen, okay, Ernährungsproblem, was weiß ich. Meine ersten Gedanken sind, Herr, okay, was gibt's zu korrigieren? Das ist, und ehrlich, wisst ihr, es kommt schneller in meinen Sinn, als ich die Frage stellen kann. Ich nehme, das ist, ich weiß, ich will nicht sagen, jede Krankheit, und die Krankheit ist als Verteufel oder, sondern was ich damit sagen will, egal was in meinem Leben passiert, Gutes wie Schlechtes, ich nehme das aus der Perspektive, ich bin sein Sohn und er geht mit mir den Weg und er will mir etwas dadurch zeigen. Und selbst wenn dann der Ärzte sagen, okay, das war ein Nierenstein, natürlich ist mir dann ein Stein von Niere gefallen. Aber das war dann alles, was ich mir gerade gedacht habe, stimmte nicht, versteht ihr? Nein, ich sage, durch diese Zeit hat der Herr mir Dinge gezeigt. Sag, Wille, achte mal darauf, das ist nicht heilig. Und so. Und so bestimmte Dinge mir ins Bewusstsein gerufen. Währenddem, wo ich den Stein nicht gemerkt habe, ist mir das alles egal gewesen. Oder ich kam es mir eh nicht in den Sinn. Erst in der Not bin ich bereit zu hören. Deswegen sagt Gott was? Ruf mich am Tag der Not und ich will dich retten. Das bedeutet nicht, dass Gott uns auch am Tag der Nicht-Not retten wird. Aber er weiß, du wirst mich halt nur am Tag der Not anrufen. Vorher wirst du mich nicht anrufen, weil du sagst, ich bin reich. Ich brauche nichts. Also muss ich dich in die Not schicken, damit du merkst, du brauchst mich. Das ist oft dieser Weg. Die Jünger müssten lernen, dass sie erst im Sturm zu Jesus kommen. Als noch der See flach war, haben sie ihr Ding selbst gemacht. Sie haben gedacht, sie haben gelernt. Der Papa hat es ihnen beigebracht, wie man auf diesem See manövriert. Und erst als Jesus einen Sturm gemacht hat, der über ihre Kräfte ging. Ich sage immer gerne, er schlief und er arbeitete. Er machte den Sturm schlafend. Und dann, Jesus, warum schläfst du? Siehst du nicht, dass wir umkommen? Jesus sagt, ich habe den Sturm gemacht. Guck mal, zack, aufgehört. Hä? Wer bin ich? Wieso kommt ihr erst jetzt zu mir? Ihr Kleingläubigen. Und das ist etwas, was ich sehr früh in meinem Leben gelernt habe, in egal welche Situation, diese Dinge von Gott her zu bedenken, von Gott her zu prüfen. Wisst ihr, weil meine Theologie ist die absolute Souveränität Gottes. Das heißt, er herrscht und regiert über alle Dinge des Lebens und auch des meinen Lebens. Das heißt, wenn Dinge geschehen, nichts geschieht, was nicht in seiner und aus seiner Hand ist. Und wenn er erlaubt, dem Satan mich zu schlagen, dann hat es seinen Grund. Und der Satan könnte mich nicht schlagen, wenn Jesus ihm verbieten würde. So, ich habe dreimal gebeten, dass er mir das nimmt, sagt Paulus, als er sagt, der Dämonen schlagen, der Dämon schlägt ihn. Und er sagt, und ich habe gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und nicht, ich habe gesagt, er soll aufhören. Wenn ich will, dass er aufhört, hört er auf. Wenn ich nicht will, dann, Paulus, dann ist es gut für dich, weil es ist für dein Fleisch. Das bedeutet, damit du dich nicht überhebst. Und das ist die Perspektive. Dann frage ich mich, okay, Herr, okay, sind wir wieder heute bei der Demütigung? Brauche ich es wieder? Oh, tut mir leid. Und wo habe ich mich wieder überhoben? Wo bin ich wieder übers Ziel hin? Wo bin ich wieder egoistisch gewesen? Versteht ihr, was ich meine? Ich rede nicht von Selbstkasteiung und ich muss, oh, wo ist Schuld? Gott, wo ist Schuld? Ich sage, oh Herr Jesus, das ist deine Hand. Und ganz ehrlich, ich weiß, wo es ist. Weil der Geist sagt, überführt es. Und ich glaube, ihr wisst, von was ich rede. Ja. Und ich hoffe, ihr wisst, von was ich rede. So, er tut das. Lass mir das doch zu Ende lesen, Vers 8. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, Jetzt guck mal. Lieben wir die Züchtigung? Nee. Wollen wir ein Leben ohne Züchtigung? Theoretisch schon. Jetzt. Das wäre echt blöd. Das würde für uns nicht gut sein. Warum? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind. Also, Freund, alle müssen da durch. Kannst dich nicht rausnehmen. Alle teilhaftig geworden sind. So seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Das ist hart. Das, was der Hebräerbriefschreiber sagt, ob Paulus oder nicht, wissen wir nicht, was er damit sagt, so bist du ein Kind Gottes, musst du da durch. Er sagt, wissen Sie, wie oft man das hört? Psalm, ist das 77? Der Gottlose, der ist so fett, dass die Augen aus seinem Gesicht rausquälen. Also, dem geht's gut, der hat keine Probleme, der Erfolg. Und was ist dem, der Gottes fürchtet? Der hat nur Leid und nur Schwierigkeit. Das ist das Dilemma. Und da kommt immer die Frage, wo ist Gott? Und das ist doch ungerecht. Und dann sagt der Psalmist was? Vom Ende will ich das bedenken. Auf das Ende kommt's an. Was bringt mir, hier auf der Welt fett zu sein und geistlich gesehen oder in der Ewigkeit verloren zu gehen? Was bringt mir das? Vom Ende will ich das bedenken. Aber wenn diese Zeit Bedrängnis und Zucht beinhaltet, aber danach ewiges Leben bringt, hey, das ist weit besser. Das macht's nicht, das Leiden. Juhu! Noch eine Züchtigung. Herr, noch morgen zwei bitte. Ja, sondern es ist Leiden. Aber weil ich etwas sehe, weil meine Augen gesalbt worden sind und ich sehe etwas, dass es nämlich gut für mich ist, bin ich bereit, es anzunehmen. Weil ich weiß, wohin das mich bringen wird. Und schaut mal, wie er das dann hier das formuliert. Vers 9. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr den Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Grunddünken. Also, war nicht immer weise, was sie da gemacht haben. Ja, hat zum Nutzen nicht immer in der Realität gestanden. Er aber zum Nutzen, also sie haben das nicht hervorgebracht, aber Gott zum Nutzen für uns, damit wir seiner Herrlichkeit teilhaftig werden. Das ist das Nutzen, der Nutzen. Das ist der Nutzen, seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Denn Gott sagt, ich bin heilig. Darum sollt auch ihr heilig sein. Also nehmt in Zucht, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und jetzt ist mein Lieblingsvers in diesem Kontext, Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude. Ja? Richtig. Gut, dass er realistisch ist. Das ist echt und ehrlich. Ja, es ist nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt es denen, die durch sie geübt sind, geübt, die gelernt haben, damit umzugehen, die verstanden haben, wie man mit Zucht Gottes umgeht, die bereit sich drunter stellen und sagen, okay, ja Jesus, ich weiß, wozu es gut ist. Wisst ihr, ich sage es immer wieder gern, Gott kann mit dir an zwei Tagen zu einem Punkt kommen oder in 20 Tagen oder in zwei Jahren oder in 20 Jahren. Er kommt zu dir. Die Frage ist nun, was machst du? Er kann dich sofort ins verheißene Land bringen oder nach 40 Jahren, aber er macht's. Es liegt an dir. Und deswegen, wenn es passiert, wenn ich in die Zucht komme, dann frage ich mich, Willi, wie lange willst du dich dagegen stellen? Und ehrlich gesagt, mittlerweile, nach ein paar Jahren mit meinem Herrn unterwegs, weiß ich, dass er mit mir ans Ziel kommt. Und ich habe manche Krisen erlebt, die mich sehr gebeugt haben. Und ich sage, ich will nicht da rein. Also bin ich schnell dabei zu sagen, okay, Jesus, akzeptiert. Verstanden. Lass uns da, bitte, so kurz wie es geht. Komm, so kurz wie es geht. Ich weiß nicht, wie lang, aber so kurz wie es geht. Ich will's lernen. Ich will lernen. Will nicht wehren. Nachher aber gibt es denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das ist, was dabei rauskommt. Friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das ist die Perspektive. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Die Notwendigkeit. und der Hebräerbriefschreiber, wichtiger Abschnitt, damit man das einordnet. Wenn Gott uns züchtigt, was ist das Ziel? Verdammnis? Nein, Rettung. Und das ist eine komplett andere Perspektive. Wenn und unter der Gnade ist Zucht Rettung. Unter dem Gesetz ist Zucht Verdammnis. Eine Stelle, und dann belassen wir diese Thematik, denn mir scheint so, ihr habt es verstanden. 1. Korinther, Kapitel 11. Warum meine ich, dass ihr jeden Monat das eigentlich hören könntet? Abendmahlstext. Oft leider eben, sagt, nicht zu Ende gelesen immer, weil dann man nur bis zu einem gewissen Punkt liest und damit stehen bleibt. Ich verstehe aber auch, vor allem wenn ich dann predige, dann bleibt den Brüdern wenig Zeit, den Text komplett zu Ende zu lesen. Kapitel 11, Paulus spricht eine Gemeinde in ihrem spalterischen Verhalten, in ihrem überheblichen Verhalten. Das heißt, der Umgang untereinander ist nicht gut, entspricht nicht ihrem geistlichen Stand. Und darum spricht er. Und dann sagt er, er redet hier vom Abendmahl nicht, weil er sagt, ach übrigens, ich wollte noch daran erinnern, wie ihr Abendmahl zu halten habt. Und übrigens nur ein Kelch und nicht viele und dann bitte Broten brechen und nicht schneiden und dann bitte, das ist nicht, darum geht es nicht. Das ist nicht sein Anliegen, um zu sagen, wie man das Abendmahl praktisch halten muss. Oder bitte einmal im Monat. So, das ist nicht der Text. Aber er sagt, er gebraucht das Abendmahl als eine Korrektur und sagt, ihr könnt nicht einander miteinander so umgehen und dann schön Einheit im feiern im Abendmahl. Funktioniert nicht. Heuchelei. Und dann sagt er, aber wisst ihr was? Wenn ihr es trotzdem tut, dann gibt es Zucht. Das ist der Gedanke. Und jetzt, ich lese euch ab Vers 29. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Versteht ihr das? Wenn ihr isst und trinkt, denn vorher hat er gesagt, ihr sollt essen und ihr sollt trinken, richtig? So, dann muss man prüfen. Also, schaut mal, Abendmahl darf man nicht vorübergehen lassen. Eine gängige Praxis in so vielen Gemeinden. Ah, ich weiß nicht, ob ich gesündigt habe, nicht gesündigt. Oh, ich bin in Sünde. Oh, ich habe noch was nicht vergeben oder mir wurde nicht vergeben. Also ich lasse Abendmahl aus. Das ist die gängige Praxis. Das darf man nicht machen. Aus zwei Gründen. Erster, dann schlägt man das Blut Jesu Christi aus. Ja, überlegt mal. Jetzt kommt das Blut für meine Schuld und für meine Sünden. Na, nehme ich nicht, weil ich ja noch Schuld und Sünde habe. Ah, okay. Erst wenn du keine Sünde hast, dann darfst du das Blut in Anspruch nehmen? Was ist das für eine Theologie? Geht nicht. Aber, ja, nicht würdig. Okay, und wenn man nicht würdig ist, was muss man tun? Ja, Buße tun. Nein, lieber böse sein, aber kein Abendmahl nehmen. Lieber Sünde nicht lassen, aber kein Abendmahl nehmen. Monate, jahrelang kein Abendmahl nehmen, weil ich diese Sünde nicht lassen will. Was offenbart das über das Herz? Dass er nie das Abendmahl hätte nehmen dürfen. Er war nicht würdig, an diesem Abendmahl überhaupt teilzunehmen. Kind Gottes, deswegen sagt Paulus, und er esse und trinke. Nicht, und dann ess nicht und trink nicht. Das heißt, jetzt, aber wie kann ich würdig das Abendmahl nehmen? Jeder prüfe sich selbst. Nicht, und der Pastor prüfe die Teilnehmer. Jeder prüfe sich selbst. Warum? Ja, du weißt doch, was für eine Sünde im Leben ist. Der Geist hat dich doch schon überführt, gell? Weil sonst würdest du ja nicht überlegen, ob du es nehmen sollst oder nicht. Allein die Tatsache, dass du darüber nachdenkst, nicht zu nehmen, zeugt doch dein Gewissen gegen dich, dass du in Sünde lebst. Da muss doch niemand kommen und sagen, hey, versteht ihr? Nein, ich bin ja bei ihm recht. Ja, warum nimmst du da nicht, wenn du ihm recht bist? Allein gedanklich bist du im Recht, aber der Geist hat schon längst dich überführt und an der Tatsache des Nichtnehmens das offenbart, dass da einfach was nicht stimmt. Denn wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, was machst du? Ja, geh hin und versöhne dich doch, oder? Ja, bring's doch in Ordnung. Nein, er muss zuerst zu mir kommen. Das ist Hochmut. Das ist Sünde. Und dann aber kein Abendmahl nehmen. Ja, solange dieser Bruder bei mir sich nicht entschuldigt, kann ich kein Abendmahl nehmen. Ah, okay. Viel Spaß. Dann vielleicht im Himmel mit Jesus. Und es ist keine Art. Das heißt, das Abendmahl soll würdig genommen werden. Würdig bedeutet im Wissen meiner Schuld und Sünde. Und im Bekenntnis meiner Schuld und Sünde. Denn letztendlich, das ist Abendmahl. Ich bekenne, ich brauche das Blut Jesu. Ich bin ein Sünder. Das ist Abendmahl. Und ich habe Anteil an Jesus und somit habe ich Anteil an seiner Gerechtigkeit. Das ist Abendmahl. Jetzt schaut mal. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Welchen Leib beurteilen? Ja, den Leib Christi. Aber das bedeutet noch nicht, wie viele Knochen hat Jesus da gebrochen gehabt? Wo gingen die Nägel? Leib Jesu beurteilen bedeutet sein Leib, aber sind wir die Gemeinde. Das heißt, wenn ich die Gemeinde nicht richtig beurteile, den Umgang miteinander, dann bin ich nicht würdig. Das heißt, wenn ich jemanden die Sünden nicht vergebe, aber Jesus sagt, danke, dass du mir die Sünden vergibst. Was ist das für eine faire Beurteilung des Leibes Christi? Mit dir habe ich keine Gemeinschaft. Der Leib Christi sagt, aber wenn ihr das gleiche Brot habt, also geistliche Brot, seid ihr eins. Nein, ich bin damit nicht eins. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Echt nicht. Aber weißt du was? Der Geist Gottes hat dich im gleichen Leib. Nee, will ich nicht. Ich mag ihn nicht. Hey, ja, das ist ein Russe. Das ist ein Schwabe. Wir können nicht zusammen. Versteht ihr das? Egal in welchem Bereich, der Geist Gottes hat uns eins gemacht. Da kannst du nicht sagen, nein, wir sind nicht eins. Von daher richtig beurteilen heißt Verständnis haben über das Evangelium. Verständnis haben über die Erlösung. Und dementsprechend, jetzt aber sind wir manchmal stur. So sind wir halt, wirklich. Bin ich. Und dann passiert Folgendes. Vers 30. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Okay, dann sterben Menschen. Der Hauptgrund, warum Leute Abendmahl nicht nehmen, weil sie Angst haben, zu sterben. Wenn ich nicht richtig beurteile, dann kann ich sterben. Freunde, dann wäre doch die Gemeinde schon längst ausgestorben. Jetzt ganz ehrlich. Corona würde das nicht dahin kommen mit den Todeszahlen. Wie lange seid ihr Christ? Ab wann habt ihr es mal erlebt, dass jemand nach dem Abendmahl gestorben ist? Oder gehört hat, der hat eine Abendmahl genommen und ist gestorben. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, ich bin schon ein paar Jahre Christ. Habt ihr erlebt, dass ihr unwürdig das Abendmahl genommen habt? Abendmahl genommen und habt, aber war nicht bereit, jemand die Schuld zu vergeben? Ich bin mir sicher, ihr habt es mal getan. Seid ihr gestorben? Gott sei Dank nicht. Das ist nicht, was Paulus hier sagt. Damit wurde aber so viel Druck aufgebaut. Man kann sterben, wenn man das Abendmahl falsch nimmt. Kein Wunder, dass man lieber nicht nehmen. Und Paulus sagt, von was Tod spricht er? Um das jetzt nicht zu lang zu machen. Er redet von was? Von Armen und Schwachen unter ihnen. Dass in der Gemeinde gibt es Arme und Schwache. Und sie sterben, weil sich niemand um sie kümmert. Andere, die Fetten und die Reichen, die nehmen Abendmahl und fressen sich voll und besaufen sich, während andere sterben. Und sie sagen, Gemeinschaftsmahl. Und Paulus sagt, das ist eine richtige Beurteilung des Leibes. Es geht euch um euch, da sterben bei euch welche und das juckt euch nicht. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank. Warum? Ihr beurteilt den Leib nicht richtig. Nicht theologisch nur, sondern ihr beurteilt nicht, ihr braucht einander. Sorgt füreinander, liebt einander. Und ihr macht es nicht. Leute sterben bei euch und das juckt euch nicht. Aber schön Sonntagsabend mal feiern. Das ist, worauf er korrigiert ihre falsche Haltung mit dem Abendmahl. Er sagt nicht das Abendmahl nehmen, sagt, hey Freunde, Jesus hat gesagt, wir müssen das Abendmahl nehmen, gell? Also, wenn wir das nehmen müssen, dann sollen wir es in richtiger Weise nehmen. Das heißt, korrigiert euer Umgang miteinander. Aber auch das fällt uns nicht so einfach. Und jetzt passiert Folgendes. Vers 31. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Okay? Jetzt sagt Paulus, wichtig, jeder aber für sich prüfe und beurteile, ob er würdig das Abendmahl nimmt. In würdig bedeutet in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes seiner Erlösung, in Bezug seines Leibes und seiner Vergebung. Wenn nicht, also wenn man das macht, dann kommt man nicht ins Gericht. Von welchem Gericht spricht er hier? Also, wenn ich immer das richtig Abendmahl nehme, dann werde ich gerettet werden. Nehme ich das Abendmahl falsch, gehe ich verloren. So, wer könnte von uns nochmal dann sicher sein, überhaupt gerettet zu werden? Das kann es nicht sein. Jetzt erklärt Paulus, von welchem Gericht spricht er. Ich will es andersrum sagen. Wenn man, und nein, ich lese euch vor, Vers 32, das erklärt er nämlich. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtet. Warum? Damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Schaut mal, das ist das. Ich fasse zusammen. Paulus sagt, wenn wir unwürdig das Abendmahl nehmen, dann wird Jesus uns unter Zucht nehmen, und zwar in ein Gerichtshandeln. Dieses Gericht aber ist nicht ein Verdammnisgericht, wie bei vielen hier verloren, sondern es ist ein Zuchtgericht, damit du nicht verloren gehst. Das ist genau das Gegenteil. Das heißt, er sagt, okay, Willi, du bist so falsch an diesem Punkt, und wenn ich dir sich selbst überlassen würde, du wirst verloren gehen. Aber damit du nicht verloren gehst, muss ich dir deine Augen öffnen für deine Verkehrtheit deines Handelns. Also, wie mache ich das? Ich nehme dich unter Zucht. Das ist Zucht. Zucht öffnet uns die Augen. Zucht ist ein Mittel, wie wir anfangen, wie wir uns demütigen. Und dann sagen, okay, Herr, wo läuft's falsch? Was läuft falsch? Zeigt mir. Das ist, was Jesus sagt. Und das Ziel ist ganz wichtig. Die ich liebe, züchtige, damit sie nicht verloren gehen. Laodicea, so schlimm, so lau, gell? Vorbei. Voll in der Welt, vorbei. Hallo, wie oft ertappe ich mich voll in der Welt, in dieser Welt lebend. Mein Glück davon abhängig machen, ob alles gut funktioniert oder nicht, ob ich sicher bin oder nicht. Und wie oft erwischen wir uns, wie wir vergessen, auf was es eigentlich ankommt. Und Jesus weiß das. Und weil er nicht will, dass ich verloren gehe, nimmt er mich in Zucht. Das ist ein Liebesakt der Rettung. Und diese Perspektive ist so wichtig. Weil viele Christen das nicht sehen. Sie denken, dass wenn Gott einen in Zucht nimmt, dass es Verdammnis ist, dass es kein Segen ist. Oh, kein Segen, jetzt stimmt was nicht. Und die Perspektive Gottes ist, das ist Segen. William MacDonald, ein sehr weiser Mann. Es gibt so Männer, die hat Gott einfach so viel Weisheit gegeben und die schaffen das in ein, zwei Sätzen, so viel Weisheit zu sagen wie andere in 5 Büchern. Ja, und der gehört zu solchen. Ja, und er hat gesagt, Schwierigkeiten sind versteckte Segnungen Gottes. Oder Geschenke Gottes. Das sind Schwierigkeiten für ihn. Das sind Segnungen Gottes. Dachte ich, das passt. Wir sehen zuerst Schwierigkeit. Und er sagt, ich sehe was anderes. Durch diese Dinge formt uns Gott. Und jetzt hätten wir Zeit bis, weiß nicht wie lang, und dann würde ich dich fragen und sage, erzähl mir mal. Erzähl mir von einer Schwierigkeit und erzähl mir, was Gott mit dir dadurch gemacht hat. Und wir würden alle diese Geschichten haben. Und ich denke an ein paar meine Schwierigkeiten. Und gedanklich, und ihr werdet verstehen, was ich jetzt sage. Ich würde diese Zeit nie missen wollen, weil sie mich so zu Jesus gebracht hat. Aber würde ich wieder in diese Zeit zurück wollen? Never. Versteht ihr? Das ist das Paradoxe. Wir wussten, dass diese schweren Tage uns so nah zu Jesus gebracht haben. Aber das Leid war so grauenvoll, dass wir das nicht erleben wollen. Aber diese Gemeinschaft wollen wir haben. Diese Frucht wollen wir haben, aber den Weg wollen wir nicht haben. Richtig? Darum ist es gut, dass du dich entscheiden musst. wenn du sagst, okay, Jesus sagt, okay, Willi, entscheide dich, auf welchem Weg willst du Segnung erleben? Da würde jemand natürlich, hier, Jesus, guck mal, das ist doch so einfach. Ich würde nicht diese Schwierigkeit nehmen. Er kennt mich und er kennt dich und er weiß ganz genau, wann und wie. Und zu Trost für euch noch. Bis schon nächste Pause, ist doch unglaublich. Ja. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Zum Trost. Ich darf mich nicht von solchen Dingen abbringen lassen. Ist gefährlich gedanklich. Ich wollte gerade was sagen zum Trost. Ja, es kommt noch. Ich wollte, muss wohl kein Trost euch geben. Okay. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt mir folgen da, dass es gut für uns ist. Dass es gut für uns ist. Und er wird das gute Werk, das er in uns angefangen hat, wird er vollenden. Von daher zucht aus dieser Perspektive eben in der Offenbarung, wenn der Trost mir einfällt, ihr werdet ihn von mir gerne bekommen. Ich werde nicht für mich den behalten. Darf ich noch das fertig machen, damit wir ab nächster Stunde uns Kapitel 4 zuwenden, ja? Und in das, damit wir vorwärts kommen. Also, Vers 20. Ein weiterer Irrtum. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Auch das wiederum einer der bekanntesten Verse aus diesem Abschnitt. Ja? Neben kalt und heiß ist das so der andere Text, der sehr, sehr oft gebraucht wird, vor allem im Kontext der Evangelisation. Ja? So. Und wir erinnern uns noch mal ganz kurz, darüber sprach ich, glaube ich, schon mit euch. An wen spricht er hier? Die Gemeinde. So, er spricht zu der Gemeinde, zu denjenigen, die er liebt. Also, das ist kein Evangelisationstext. Das ist Züchtigungstext. Ja. Ich stehe da, ich klopfe an. So. Zu einem ist der Aspekt der Gemeinschaft. Hey, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Eine innige Gemeinschaft mit dir haben. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt aber ist, und jetzt ist wichtig, im Kontext dessen, was jetzt gleich kommt, worauf das Ganze hinausläuft. Was strebt Jesus an mit seiner Gemeinde? Er sagt das nicht nur Laodicea. Worauf läuft das Ganze hin? Haben mal richtig. Gehen wir den Weg weiter. Ja, da kommt ja dieser Aspekt der Gemeinschaft. Wo läuft die Offenbarung hin? Auf das Ende. Und was ist am Ende? Das ist immer das Herrliche. Man kann nur die richtigen Antworten geben. Es ist alles richtig. Ja, okay, ich will euch hinführen. Ich will, dass ihr gedanklich diesen Weg mitgeht. Ich könnte es euch sagen und dann würde ich sagen, ach so, und ja, er steht an der Tür, richtig? Und klopft an. Und was soll dann kommen nach dieser Anklopfen? Wir öffnen, okay. Und dann, was passiert dann? Nee, im Text. Was passiert dann? Er wird kommen und? Ja, ein Essen. Steht das Mal? Hast du schon gesagt? Ja. Offenbarung 19. Okay, du hast es richtig gesagt, ich habe es nicht richtig verstanden. 19,6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wieder ein rollend starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. wann kommt der Punkt? Die Frau ist bereit. Die ist bereit, fertig. Und dann, wenn sie bereit ist, wie bereitet sich die Frau? Was ist das? Das Überwinden, richtig? Wenn der Bräutigam nach Epheser 6 sie heiligt und reinigt und sie ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Tadel sich vor sich hinzustellen, richtig? Das ist der Prozess der Offenbarung, jetzt ab Kapitel 4 bis 19. Das ist der Prozess, da wird beschrieben, wie Jesus sich diese Braut bereitet. Oder wie kommt sie an diesen Punkt, dass sie jetzt da steht und sagt, es ist fertig. Und dann passiert das. Hochzeitsmahl. Und ihr wurde gegeben, dass sich kleidete in feine Leinwand, glänzend, rein. Also sie kriegt ein Hochzeitsgewand. Dann heißt es, Vers 9, und er spricht zu mir, schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Glückselig all die, die eingeladen sind, richtig? Könnt ihr erinnern an das Gleichnis, das Jesus vom Hochzeitsmahl sprach? Er bereitete ein Mahl vor und deckte reichlich. Und dann lud er ein und dann sagten die Eingeladenen, ich muss gerade meine Kühe, ich habe gerade ein paar neue Kühe gekauft. Ich muss da danach gucken. Der andere, ich habe eine Frau geheiratet. Jesus, versteh es doch. Und einer noch? Acker gekauft, muss es bestellen. Ja. Nee, besehen.
Nein, das ist eigentlich komisch. Wenn du kaufst, ich brauche es nicht
mehr. Ja. Da spricht einer, der weiß. So oder so faule Ausreden, richtig? Ja, so oder so faule Ausreden. Und dann, was macht er? Ich sage, nee, mach mal, jetzt Schnauze voll. Die Armen, die sich das nicht hätten leisten können sonst, die eigentlich nicht das Privileg und das Recht gehabt hätten, die können kommen, hol auch von jeder Gasse und von jeder Straße, von jedem Eck, unter jeder Brücke, hol die, sie nötige, zwing sie zu kommen, genau. So, das ist das Bild, das da dahinter steht. Aber ich möchte euch ein anderes zeigen, in Lukas 12. Lukas 12. Wo ist es? 36. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ist das Lukas oder? Ich bin verwirrt. Ich lese mal, okay? Ja, deswegen bin ich. Ah, doch. Ich lese ab 35. Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm gleich, ich bin froh, dass es passt, sie ihm sogleich öffnen. Glücklich jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sich zu ihnen den Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Mal bis dahin. Gut? Versteht ihr, von was hier die Rede ist? Wiederkunft Jesu. Und das Bild ist eben, das Bild haben wir, das ist der Hochzeit, das ist ein Kontext der Offenbarung. Das Bild ist auch, dass er dann zum Tisch und ihnen dienen wird, aber vor allem, es geht darum, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft. Nun, wir wissen, dass dieses Anklopfen sehr laut sein wird. Wenn er kommt und klopfen wird, kann man es nicht überhören. Wir verstehen, Jesus gebraucht wiederum ein Bild aus der Zeit der Hochzeit. Die Hochzeit hat verschiedene Abläufe, die da stattfindet. Aber es kommt zu einem Punkt, wo dann der Bräutigam die Braut holt innerhalb dieses ganzen Hochzeitsrituals. und die, Bräut, die Braut und die Jungfrauen und die alle warten und er verzögert. Manche sagen dann, um Mitternacht kommt er bei den Jungfrauen mit den 10 Jungfrauen, kennen wir das mit dem Gleichnis. Und so. Das sind die gleichen Bilder, die gebraucht werden. Und die Botschaft ist nicht, okay, du musst Öl kaufen dann oder so, sondern die Botschaft ist wachsam. Bereit, Jesus kommt. Er kommt bald, er kommt. Und da, bereite dich für dieses Hochzeitsmahl vor. Er kommt bald und wird anklopfen. Und um dann mit ihm Gemeinschaft zu haben, in dieses Hochzeitsmahl zu feiern, ob wir das als das letzte Abendmahl nehmen, absolut richtig. Aber so, das ist der Gedanke. Und darum schließt Johannes oder Jesus im letzten Sendschreiben mit dieser Thematik. Ich komme bald und ich klopfe. Das heißt, ich komme bald und mach dich bereit. Mach dich bereit. Und warum? Damit du würdig bist. Damit du heilig bist, rein bist, dass du geschmückt bist wie eine Braut und nicht gerade so aufgewacht und kein Kosmos im Gesicht und dann nirgendwo ein Kosmos. So. Von daher, so, das ist die Intention, in dem Ganzen geht. Und ich finde es so herrlich, wie auf der anderen Seite, ich bin auch aufgewachsen mit Laodicea, das war immer ein Begriff von der letzten Kirche und Gemeinde und alles lau und böse. Aber wie positiv das eigentlich hier endet, oder? Mit Zusprache der Liebe, mit Zusprache, dass er aber sie wirklich züchtigen wird, damit sie nicht verloren geht. Und mit diesem Hinweis, ich komme, ich klopfe an. Und wenn ich anklopfe, mach auf. Das ist Bereitschaft. Versteht ihr? Das ist sei nicht unerwartet. Wenn man aber ein Leben lebt und sagt, ich brauche nichts, ich habe alles, ich bin zufrieden mit dem, da hast du keine Erwartung. Wenn du hier lebst, hier in dieser Welt, da wirst du nicht auf das Kommen Jesu warten. Und so ist nichts gegen Wohlstand und Dinge zu sagen ist, die wir haben und all das Gute, was wir haben. Doch liegt darin die Gefahr, wenn wir nicht wachsam sind und diese Versuchung nicht überwinden, dass sie uns einnimmt und wir in dieser Welt nur noch um diese Dinge drehen. Und dass es unser Sinn unseres Lebens sein wird. Wir müssen arbeiten, um Feld besehen und all diese Dinge. Das gehört dazu. Und wir sind dankbar, wenn wir ein Haus und genug auf dem Konto haben. Wir sagen nicht, oh nein, voll schlimm, Katastrophe, Sünde. Wir sind dankbar. Wenn Gott uns die Dinge gibt, wir sind dankbar. Aber wir müssen der Gefahr und der Versuchung widerstehen oder die Versuchung überwinden, zu meinen, dass das ist, was unser Leben ausmacht. Dass das ist, was uns reich macht. Dass das ist, was uns glücklich macht. Dass das ist, was uns schön macht. So, wir begreifen, nein. Unser Reichtum ist ein anderer. Unsere Kleidung ist eine andere. So, unser Friede ist eine andere. Wir sehen Dinge, die Welt nicht sieht. Das ist ganz stark Laodicea. Und jetzt die Verheißung und dann in die Pause. Die Verheißung. Der Überwinderspruch, Vers 21. Wer überwindet? Und jetzt verstehen wir, was zu überwinden ist, gell? So, das ist, was zu überwinden ist. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das ist die Einladung, das ist der Überwinderspruch. Wer also mit überwindet, wer diese Welt überwindet, wie ich überwunden habe, der wird genau das tun, was ich auch tue. Er wird genau das bekommen, was ich auch bekomme. Er wird mit mir ein Miterbe sein. Und ihr sagt, wenn ich mich auf den Thron des Vaters gesetzt habe, dann sitzt ihr mit. Alles, was ich habe, gehört auch euch. Das ist schon gewaltig. Absolut gewaltig. Aber jetzt sagt er, wer überwindet, wie ich überwunden habe. Was und wie hat Jesus überwunden? Geht mit mir in Johannes 16. Ich gebe euch gleich die Pause und dann wirklich, aber es ist gut, wenn ihr die Freiheit, weil ihr sofort aufs Klo muss, könnt springen. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Manche übersetzen Angst, gell? Das ist so. Aber ich finde Bedrängnis viel besser, weil das beschreibt das, was dem Kind Gottes, die Gemeinde, in der Welt durchgehen muss, Bedrängnisse. Ja? Nicht nur Angst haben. Das sind Bedrängnisse, vielfältige Art und Weise. Aber jetzt schaut mal. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Wenn er sagt, wer überwindet, wie ich überwunden habe, der wird genau das Gleiche bekommen, was ich. Jesus sagt, was hat er überwunden? Die Welt hat er überwunden. Die Welt. Was ist die Welt? Sorry, wenn ich heute drauf rumreite. Die Welt ist ein antigöttliches System. Das ist Welt. Das ist ein antigöttlicher Kosmos. Das steht dahinter, auch hinter dem Begriff. Das heißt, ein geordnetes System, das gegen Gott steht. Und Jesus sagt, ich habe dieses System, das gotteslästerlich ist, antigöttlich ist. Ich habe es überwunden. Wie? Durch Leid, Tod und Auferstehung. Und dann sagt er, wer überwindet wie ich, so, müssen wir sterben, um zu überwinden? Ja oder nein? Ja, in Christus. Wisst ihr nicht, dass ihr auf Christus getauft seid, in seinen Tod getauft worden seid? Ihr seid der Sünde gestorben. Ihr seid im Gesetz gestorben. Ihr seid gestorben. Das ist immer die in Christus, dieses Überwinden. Jetzt zurück und dann in die Pause. Zurück in Offenbarung. Jetzt möchte ich euch gleich sagen, was wir gleich nach der Pause machen werden. Dieses, wer überwindet, wie ich überwunden habe, und wird sich auf den Thron setzen, wie ich auf dem Thron sitze. Das ist jetzt das nächste Puzzle. Die nächsten Kapitel 4, 5, 6 und 7 zeigen den Thron, auf dem Jesus jetzt sitzt, und wie hat er eigentlich überwunden. Das ist das nächste Puzzle. Jetzt erklärt es uns, deswegen werde ich das jetzt nicht hier explizit erklären, sondern anhand der nächsten Kapitel werde ich euch das zeigen. Jetzt erklärt erstmal Johannes oder Jesus durch Johannes uns, durch den Engel, sagt er uns, was bedeutet das Überwinden? Wie hat Jesus und was hat Jesus überwunden? Und dann, auf welchem Thron sitzt er eigentlich da? Das ist der nächste. Das ist dieser letzte Vers mit wer Ohren hat, der höre, was der Geist gemeint hat. Das ist jetzt das Scharnier oder das vom Puzzle. So, das Runde und das kommt dann da rein jetzt. Das verbindet das jetzt mit dem Nächsten. Daran hält sich das jetzt fest. Ganz stark, diese Thematik. Die Bezüge aber werden jetzt bleiben. Ich gehe jetzt nach der Pause mit euch in Kapitel 4. Ich zeige euch das große Ganze und dann etwas schneller, wie gewohnt, durch die anderen Verse. Okay, Pause.